Fuchs.
Der Schutzgeist. Ria betrachtete nachdenklich die roten Tropfen auf dem Lehmboden. Kein Zweifel, sie blutete. Endlich. Nun war sie nur noch einen Schritt davon entfernt, in den Kreis der Frauen aufgenommen zu werden. Wie sehr hatte sie sich danach gesehnt. Doch jetzt war ihr ziemlich beklommen zumute. Ihr Magen fühlte sich an, als hätte sie Steine gegessen, und obendrein hatte sie einen Kloß im Hals. Dieser eine Schritt, der ihr noch fehlte, war der Initiationsritus. Wie leicht hatte sie sich den immer vorgestellt, doch jetzt, da es soweit war, ihn wirklich zu bestehen, erfüllte sie Furcht. Das Mädchen erinnerte sich an andere junge Frauen, die nach dem Ritus zurück ins Dorf gekommen waren, manche fröhlich und vergnügt, manche nachdenklich und ernst. Andere waren sogar ziemlich verstört, und es dauerte Tage, bis sie wieder zu sich fanden. Man erzählte sogar, dass manchmal ein Mädchen gar nicht mehr zurückkehrte. Dergleichen hatte Ria zwar noch nie erlebt, aber da gab es die Geschichten, und bestimmt waren sie wahr. Was wirklich geschah, behielten die Frauen für sich. Kein männliches Wesen erfuhr etwas davon, und auch ihren Töchtern erzählten sie nichts. Das Mädchen stand noch immer reglos da, als Besra ihre Mutter nach ihr sah. Auch sie erkannte sofort, was los war, nahm ihre Tochter mit sich, zeigte ihr die Binden, die sie während ihrer Bluttage tragen sollte und wie sie sie anzulegen hatte. Sie fragte auch, ob Ria Schmerzen hätte, Krämpfe vielleicht, doch Ria schüttelte nur den Kopf. Nein, es ging ihr gut. 5 Tage später stand Merenge vor der Hütte, in der Rias Familie lebte. Besra begrüßte die Dorfälteste mit ehrfürchtig vor der Brust gekreuzten Armen. Dann winkte sie Ria zu sich. Ria musste sich sehr zusammennehmen, um aufrecht und tapfer, wie es sich für eine Frau gehörte, vor die Alte zu treten. Innerlich bebte sie vor Furcht. Merenge war gekommen, um sie zum Ritus zu holen. Sie musste jetzt mit ihr fortgehen an den Ort, der für alle anderen tabu war. Allein. Sie würden tagelang weg sein und Ria würde der alten Frau in allem gehorchen müssen, egal was diese verlangte. Für die Kinder des Dorfes war es ausgemacht, dass Merenge eine große Zauberin war, mächtig genug, jeden in einen Frosch zu verwandeln, einfach weil sie Lust dazu hatte. Aber auch machtvoll genug, Feld und Haus wirksam zu segnen und zu schützen. Sie gab Ratschläge, kümmerte sich um Kranke, gleich ob Mensch oder Tier. Der beste Platz am Feuer war stets der ihre. Man begegnete ihr mit Ehrfurcht, aber auch mit grenzenlosem Vertrauen. Man verehrte sie. Wo Merenge war, hieß es, war man sicher. Nun ging sie um Ria herum und betrachtete sie von allen Seiten, besonders ihr wunderbares langes Haar, das die Farbe und den Glanz von Rabenflügeln besaß. Sie strich über ihre Brust und kniff sie in die Arme. Fast hätte das Mädchen vor Schmerz aufgeschrien, aber es nahm sich zusammen.
»Ihre Brust ist noch kaum entwickelt«, sagte Merenge zu Besra, »aber ihre Glieder sind glatt und schlank, und ihre Augen sprechen von tiefer Einsicht.«
Die Alte grinste plötzlich.
»Bei solchen Augen wird der Brautpreis sicher hoch sein.«
Besra errötete und blickte zu Boden. Die Dorfälteste wurde wieder ernst.
»Sie hat geblutet?«
forschte sie, und Ria merkte, wie sie ärgerlich wurde, weil von ihr gesprochen wurde, als wäre sie gar nicht da. »Vor 5 Tagen, und vor 2 Tagen hat es wieder aufgehört«, rief sie deshalb, noch bevor ihre Mutter antworten konnte, »und ich hatte keine Krämpfe.« Entsetzt riss ihre Mutter die Augen auf. Wie konnte ihre Tochter so unhöflich sein? Doch Merenge lächelte nur.
»Dann komm«,
forderte sie das Mädchen auf und ging für ihr Alter erstaunlich schnell davon. Ria schluckte und blickte zu ihrer Mutter, die schnell zu ihr trat und ihr ein Amulett aus Federn und Türkissteinen um den Hals legte. Sie nickte ihrer Tochter zu, wandte sich dann schnell ab und ging in die Hütte. Also nahm Ria ihren Mut und ihren Stolz zusammen und lief der alten Frau nach. Lange wanderten die beiden schweigend nebeneinander her. Sie gingen in einen Abschnitt des Waldes, der normalerweise strikt verboten war. Merenge machte hin und wieder eine Geste mit der Hand, doch sonst schritt sie einfach ruhig dahin und würdigte das junge Mädchen an ihrer Seite keines Blickes. Schließlich blieb sie vor einem riesigen Farnbaum stehen, der allein auf einer sonst kahlen Lichtung stand.
Er war größer als alle Bäume, die Ria bisher erblickt hatte. Das Mädchen verrenkte sich den Hals, um den Gipfel sehen zu können. Da herrschte Merenge es an. »Setz dich!« Erschrocken gehorchte Ria und ließ sich unter dem großen Baum auf dem Boden nieder. Merenge kniete sich neben sie und betrachtete sie wie einen wertvollen Gegenstand, den sie kaufen wollte. Sie griff nach dem weichen Haar des Mädchens und ließ es durch ihre Finger gleiten, und ein Lächeln erschien auf ihrem Gesicht.
»Ja«, sagte sie, »ich glaube, du bist es.«
»Was? Was bin ich?« wagte Ria atemlos zu fragen, doch sie erhielt keine Antwort. Stattdessen packte Merenge aus, was sie in der großen Tasche, die sie auf dem Rücken trug, mitgebracht hatte. Da waren mehrere geflochtene Schnüre, ein weiches Tuch und ein Trinkschlauch. Den hielt die Alte dem Mädchen hin und befahl, »Trink!« Gehorsam nahm Ria einen Schluck. Die Flüssigkeit war ihr fremd, aber sie schmeckte süß und kühl.
»Mehr«, forderte die Alte, »trink alles aus.«
Erstaunt, dass Merenge nichts für sich selbst beanspruchte, tat Ria wie ihr geheißen.
»Nun leg dich hin«,
befahl die Dorfälteste. Kaum hatte sich Ria ausgestreckt, da wurde sie von der Alten flink an Händen und Füßen gefesselt. Ihre Behendigkeit war wirklich erstaunlich. Noch ehe Ria recht begriff, wie ihr geschah oder sich wehren konnte, lag sie schon gebunden am Boden. Als nächstes knebelte Merenge sie noch mit dem Tuch.
»Hier wirst du bleiben, bis ich wiederkomme«,
erklärte sie dem Mädchen und humpelte dann, wieder ganz die gebrechliche Alte, davon. Ria sah ihr nach, bis sie verschwunden war, dann zerrte sie an den Schnüren, die ihre Hand- und Fußgelenke fesselten, band sich am Boden in dem Versuch, sich zu befreien und rief um Hilfe. Doch der Knebel erstickte ihre Schreie, und die Stricke schnürten sie nur noch mehr ein als zuvor. Schließlich war Ria so erschöpft, dass sie still liegen blieb. Sie schaute zu dem Blätterdach des Farnbaumes empor, das so dicht war, dass sie die Sonne nicht sehen konnte. So hatte sie schnell jedes Zeitgefühl verloren und bald keine Ahnung mehr, wie lange sie schon so lag. Sie spürte, wie eine bleierne Müdigkeit ihre Glieder ergriff und sie niederdrückte. Schließlich fielen ihr die Augen zu und sie schlief ein. Als sie erwachte, waren die Fesseln verschwunden. Sie setzte sich auf. Wo war sie überhaupt? Da war immer noch der Farnbaum, aber sie selbst saß unter einem riesigen Pilz, der unter dem Baum wuchs. Der Pilz war rot und weiß wie ein Fliegenpilz, aber nicht so gefleckt, sondern eigenartig gemustert, wie es Ria noch nie gesehen hatte. Und die Lichtung war nicht mehr kahl. Überall wuchsen Farnbüschel, manche fast so hoch wie Ria. Und der Boden war dicht mit Gras und Moos bewachsen. Es war wunderschön hier. Und Ria selbst fühlte sich so leicht und frei wie diese Libelle dort. Entzückt betrachtete das Mädchen das Insekt, dessen vier zarte Flügel im Sonnenlicht schimmerten. Dann jedoch betrachtete sie misstrauisch den Körper des Tieres, der braun war mit gelben Streifen. Das war doch normalerweise ein Zeichen dafür, dass ein Tier giftig war. Und jetzt fielen ihr auch zwei weiße, gebogene Zähne auf, die aus dem Maul der Libelle ragten wie Zangen. Unwillkürlich wich sie zurück, als das Tier nahe an ihr vorbeiflog.
»Sei mir gegrüßt, Ria«, sagte da die Libelle und ließ sich auf einem Farnwedel in ihrer Nähe nieder.
»Wer bist du?« fragte Ria argwöhnisch. Ein sprechendes Insekt war ungewöhnlich, giftig hin oder her.
»Hab keine Angst«, versuchte das Tier, sie zu beruhigen. »Ich bin dein Schutzgeist.«
»Mein was?«
»Dein Schutzgeist. Jede Frau deines Stammes hat einen. An der Schwelle zur Frau kommt eine jede hierher und lernt ihn kennen. Für jede ist es etwas anderes, eine Eule, ein Fuchs.
Und bei mir hat es nur zur Libelle gereicht?«
Die Worte waren heraus, bevor Ria sie aufhalten konnte.
»Eine Libelle ist etwas Besonderes«, verteidigte sich Rias Schutzgeist. »Schau mich an, bin ich nicht schön?« »Aber solltest du nicht groß und stark sein, um schützen zu können?« unterbrach ihn das Mädchen ärgerlich. »So wie ein Bär zum Beispiel.«
»Ein plumper Bär soll besser sein als ich?«
Nun schien die Libelle wirklich beleidigt, doch nach kurzem Schweigen erklärte sie weiter.
»Du wirst es sehen, die Macht, durch Schönheit und Anmut zu bezaubern, ist mehr wert als Größe. Ein schneller Verstand, so schnell wie der Libelle flog, gezielt eingesetzt wie ein Giftstachel, kann dich weiterbringen als bloße Kraft. Worte, wohlgesetzt und klug gebraucht, können stärker festhalten als eine Zange. Die Libelle ließ ihre Flügel in der Sonne spielen, so daß sich das Licht in tausend Facetten darin brach. Fasziniert sah Ria ihr zu. »Ich bin der mächtigste aller Schutzgeister«, verkündete das Insekt da, »und ich erscheine nicht oft einer Frau. Das letzte Mal ist lange her. Du, Ria, bist würdig, mein Schützling zu sein. Doch nun geh wieder zurück in deine Welt. Du hast genug gesehen, aber vergiss nie, ich werde stets an deiner Seite sein.« Damit flog die Libelle wieder auf und war bereits im nächsten Augenblick verschwunden. Ria aber fiel abermals die Augen zu, und sie ließ sich willig auf das weiche Moos niedersinken. Als sie erneut erwachte, fand sie sich in den Armen Merenges wieder, die sie wie ein kleines Kind wiegte und fürsorglich mit einem Brei fütterte. Ria entwand sich ihren Armen. »Was ist geschehen?« fragte sie verwirrt, dann fiel ihr alles wieder ein. »Du hast mich gefesselt«, rief sie anklagend, »und gekniebelt.«
»Das musste ich.« Die Alte lächelte freundlich. »Du musstest wehrlos sein, damit der Trank wirken und die große Vision über dich kommen konnte. Du durftest nicht schreien. Alle Mädchen, die zur Frau werden, müssen das durchmachen.«
»Ein wildes Tier hätte kommen können.«
»Ich war die ganze Zeit hier und habe über dich gewacht. Du hast 3 Tage so gelegen, bis dein Geist zurückkehrte, und nicht einen Moment habe ich nachgelassen, dich zu schützen.«
Ria schwieg. Zu gern hätte sie der Dorfältesten noch weiter Vorwürfe gemacht, doch ihre Worte waren einleuchtend, und mit einem Mal erschien sie der jungen Frau nicht mehr wie eine Hexe, sondern gütig und liebenswürdig.
»Doch nun erzähl mir«,
forderte Merenge sie da auf und legte freundschaftlich die Hand auf ihren Arm.
»Was hast du gesehen?«
Ria berichtete, was ihr begegnet war. Merenge klatschte vor Freude in die Hände.
»Ich wusste es, du bist es«, rief sie entzückt. »Die Libelle ist dir erschienen, wie sie auch mir vor vielen Jahren erschien, der mächtigste Schutzgeist von allen. Du sollst meine Nachfolgerin sein.«
»Ich?« Ria war erstaunt. Dann wurde sie jedoch sehr nachdenklich. »Was ist, wenn ich nicht will?« fragte sie schließlich.
»Es steht dir völlig frei, dich dagegen zu entscheiden«,
versprach die Dorfälteste feierlich.
»Ich bitte dich nur, bei mir in die Lehre zu gehen, zu sehen, was ich tue und wie ich es tue. Letztlich ist es jedoch allein deine Entscheidung.«
»Dann will ich es gern versuchen«, herzlich erwiderte Ria das Lächeln der Alten. »Erzähl mir von dir und deiner Arbeit.« Und das tat Merenge.